Wir wollen beten. Wenn wir singen, wenn wir beten, lass uns, Herr, so vor dich treten, wie wir dir sind offenbar. Lass uns doch nicht anders scheinen, als wir es denken, als wir es meinen. Mach uns lauter, mach uns wahr. Komm mit deinem Geist hernieder auf uns, deines Leibes Glieder. Segne uns auch heute hier. Lass uns deine Stimme hören. Lass nichts die Gemeinschaft stören, die wir haben, Herr, mit dir. Und dafür danken wir dir jetzt, Herr Jesus, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir, von deinem Wort her, untereinander. Und dass wir wissen dürfen, du bist in unserer Mitte und du bist der, der uns segnen will. Schenk, dass wir uns dafür öffnen und dir Raum geben. Und wir möchten dich bitten, für Beate und Winrich Schäfbuch, dass du ihnen Gnade gibst für den Dienst und ihnen die Spannkraft gibst, die sie brauchen. Und gib uns Gnade zum rechten Hören. Wir danken dir von Herzen dafür. Amen.
Wir haben es gerade so wunderbar miteinander gesungen. Friede meines Gottes, stille, tiefe Ruhe, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Die Frances Havergal, von der wir ein wenig noch hören möchten, ist in Mittelengland geboren, 1836. Sie ist in einem kleinen Ort geboren, der Vater war dort Pfarrer und die Eltern lebten ganz im biblischen Leben, mit der Bibel, mit der Unterweisung. Einfach den Halt hatten sie im Glauben durch ihre Bibel. Und die Frances war das sechste Kind. Sie hatte noch drei große Schwestern und zwei Brüder. Und sie war so ein kleines Quecksilber, so hat der Vater sie immer genannt. Sie war ein kleiner Lockenkopf und immer irgendwo unterwegs. Sie hat sich gefreut an der wunderbaren Natur ihres Gottes. Sie war ein hochbegabtes Kind. Manchmal die Jüngsten lernen ja auch von den Großen. Sie hat früh lesen und schreiben gelernt. Sie hat schon mit 7 Jahren angefangen zu dichten. Sie hat wunderbar Klavierspielen gelernt und hatte eine riesige Freude am Singen, am Musizieren. Es war einfach wunderbar in diesem Elternhaus. Und dann wurde die Mutter schwer krank, wie die kleine Frances Ridley, wie sie wirklich hieß, 11 Jahre alt war. Und die Mutter hatte das große Anliegen, dass doch auch ihre Jüngste ein Kind Gottes werden möge. Die war an allem so interessiert, offen für alles, aber dass das ihr ganz wichtiger Bezugspunkt im Leben wird. Und die Mutter ist dann tatsächlich schon gestorben. Und die Frances kam in ein Internat. Aber das war für sie kein Schade, sondern ein Gewinn auch. Denn sie bekam 2 gläubige Lehrerinnen. Und in diesem Internat in London kamen immer wieder Evangelisten und Missionare vorbei, die der Jungen, den Kindern auch die Bibel immer mehr groß gemacht haben, auch das weite Reich Gottes groß gemacht haben. Die kleine Frances war sehr sprachbegabt. Sie hat also neben ihrer Muttersprache, die wir ja normalerweise lernen alle, auch gut Deutsch und Italienisch und Französisch gelernt. Und um ihre Bibel noch besser verstehen zu können, hat sie auch noch Lateinisch, Griechisch und Hebräisch gelernt. Also der Normalbürger staunt da. Aber für sie war das eine Freude und eine Lust, dass sie so etwas einfach lernen konnte. Und sie konnte gut singen und wie der Vater eine große Augenbehandlung vor sich hatte, eine Operation, die in Deutschland, in Düsseldorf sein sollte und eine längere Behandlung, sagte er, Frances, du kannst so gut Deutsch, dich nehme ich mit als Übersetzerin, denn er konnte kein Deutsch. Und so konnte die Frances mit, ist dort in die Schule gekommen, in Düsseldorf, hat allerdings bei ihren Klassenkameraden nicht viel Verständnis gefunden für ihre Freude an der Bibel, dass sie immer von ihrer Bibel, von ihrem Jesus gesprochen hat. Die dachten, ach, die spinnt ja ein bisschen. Wir haben doch ganz andere Interessen. Aber die Frances war unglaublich interessiert an allem. Und so kam sie eines Tages nach Düsseldorf in die Gemäldegalerie. Und da hängt ein ganz bekanntes Bild von dem Domenico Feti. Vielleicht haben Sie da schon mal davon gehört, der gekreuzigte Jesus mit der Dornenkrone. Davor stand einst schon Zinzendorf. Und da steht drunter unter diesem Bild, das tat ich für dich, was tust du für mich? Da war die Franzis ganz gepackt. Da hat gesagt, ja, diesem Herrn will ich gehören und dem will ich dienen. Und mit 18 wurde sie konfirmiert. Ich glaube, es ist in England immer noch so Sitte, dass man erst mit 18 konfirmiert wird. Und das war ein ganz bewusster Schritt nochmal für sie. Jetzt will ich ganz meinem König Jesus dienen. Dem will ich gehören. Und alles, was ich bin, ist ja eh nur Geschenk vom Herrn, was ich kann, was ich habe. Und alles, was ich dichten kann, soll ihm zu Ehren sein. Sie sagte, dichten ist für mich wie beten. Ich rede mit meinem Heiland und sage, gib mir die Verse, gib mir die Reime, leite du mich, ich möchte es zu deiner Ehre tun. Und so kam immer wieder ein neues Lied dazu und es wurde auch weitergegeben, verbreitet. Aber dann gab es einen tiefen Einschnitt in ihrem Leben. Der Vater hatte wieder geheiratet und Francis merkte, die neue Mutter mag mich gar nicht. Wenn ich daheim bin, merke ich, ich bin ein Fremdkörper. Es ist wie eine Konkurrenz. Und sie wollte ja auch ihrem Vater nicht wehtun. Und so war sie dankbar, wie ihre große Schwester sagte, Francis, komm doch zu uns. Du kannst unsere Kinder unterrichten. Wir sind dankbar, wenn du zu uns kommst. Und so musste sie Abschied nehmen von dem geliebten Vater und ist zu ihrer Schwester gezogen, hat vielerlei Aufgaben übernommen. Und dann bekam sie eines Tages eine ganz tolle Einladung. In Amerika war der Moody, von dem haben Sie sicher auch schon gehört. Das war der Evangelist, der Billy Graham war bei uns im letzten Jahrhundert und Moody war im Jahrhundert davor, im 19. Jahrhundert, der große Evangelist. Es wurde von Tür zu Tür eingeladen zum Evangelium hören, in riesige Stadien, in Zelte, Open-Air-Versammlungen, in Hallen. Jeder sollte von Jesus hören. Und da wurden Lieder gesungen und so hat Moody gesagt, Francis, wir singen in Chicago und überall bei den Evangelisationen deine Lieder. Komm doch mit, wir wollen in Irland auch so eine große Evangelisationskampagne machen und Menschen zu Jesus einladen. War eine Riesenfreude für sie. Da sollte sie dabei sein, wenn da von Tausenden ihre Lieder gesungen werden, wenn sie da dabei sein durfte im Stadion, wenn da herrlich ihre Jesuslieder erklingen. Aber wenige Tage, bevor sie losgehen wollte, bekam sie schreckliche Bauchschmerzen. Sie ging zum Arzt und der Arzt schüttelte traurig den Kopf. Er wusste sich keinen Rat, was er helfen sollte. Es war eine schlimme Bauchfellentzündung. Und da gab es sicher noch kein Antibiotikum, wie man heute vielleicht geben würde. Jedenfalls waren die Schmerzen unerträglich und die Francis hatte sich so gefreut, dabei zu sein bei der großen Evangelisation. Und ihre Freunde standen um ihr Bett und wollten sie trösten. Aber Francis sagte, ich weiß, Gott macht keine Fehler. Ich bin so geborgen in ihm, dann ist die Heimat umso näher und ich freue mich darauf, dann bald Jesus zu sehen. Und so hat der Herr sie schon mit 42 Jahren heimgerufen zu sich. Und sie hatte den großen Wunsch, dass auf ihrem Grabstein stehen soll, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Sie hat uns wunderbare Lieder hinterlassen. Im englischen Raum sind noch um die 80 Lieder von ihr bekannt, aber ein paar haben es auch ins Deutsche geschafft. Und eins wollen wir jetzt noch singen miteinander, 207, und zwar singen wir alle 6 Strophen. Nimm mein Leben, Jesu, dir übergebe ich's für und für.
Ein ganz besonderes Geschenk, dass wir die Bibelkonferenzstätte Langensteinbach haben. Und für mich jedes Mal ein großes Erlebnis, denn die Bibel, das kann man gar nicht aussagen, was die Bibel für unser Leben bedeutet. Und wir stehen ja heute in einer Christenheit, die diesen Schatz oft gar nicht mehr kennt. Da steht die Bibel irgendwo im Bücherschrank. Und selbst bei Christen wird über alle Pläne geredet, wie man die Gemeinde beleben kann. Und es gibt überhaupt gar kein Mittel, durch das man neues Leben in den Gemeinden schaffen kann, indem man in der gottlosen Welt Menschen überhaupt zum Glauben führen kann, als durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Und es ist ganz wunderbar, wenn man sich trifft und auf einmal zusammenkommt, wir sollten viel mehr davon reden. Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Dass Gott spricht durch sein Wort und dass das ein Wort ist, das uns bewegt, das uns erregt, das uns Frieden gibt, das sogar die Schrecken des Todes zerbricht und die Angst wegnimmt, unser Leben total verändern kann, da wo in unserem Leben die Sünde herrscht und das Böse und da wird auf einmal neues Leben geschehen. Es ist ja ganz toll, dass wir das in der Bibel lesen können, dass das Wort Gottes ein unheimliches Buch ist, dass viele Menschen Angst haben. Wird erzählt, wie ein König von Israel, als man die Bibel plötzlich gefunden hat, man hat sie lange Zeit gar nicht mehr gekannt und es wurde ihm vorgelesen, damals war es eine Buchrolle, da war er so erregt, dass er mit einem Messer immer wieder Seiten von dieser Buchrolle nahm und ins Feuer geschmissen hat, weil er so auslöschen wollte. Aber der Jeremia hat das Wort Gottes neu diktiert, seinem Mitarbeiter, und er hat es wieder aufgeschrieben und man hat das Wort Gottes nicht vernichten können. Mir ist das so groß. Was ist in den Jahrhunderten alles gegen die Bibel getan worden? Wie wurde die Bibel verbrannt? Wie hat der Mensch in seinem Stolz gesagt, er sei viel klüger als die Bibel und man könnte doch nicht mehr nach der Bibel leben, in der Zeit des Rationalismus, im Überschwang? Bis in unsere Tage hinein die Wetterfee vom Süddeutschen Rundfunk, die Frau Kleinert, gesagt, die Bibel müsste man für unsere Zeit neu schreiben. Und wie sie gefragt, was da noch fehlt, es sei nichts über AIDS drin in der Bibel, das müsste auch noch dringend rein. Was die Menschen gemeint haben, was ins Wort Gottes hineingehört. Es gibt eine Stelle der Bibel, das erkennen selbst die Spötter an und sagen, ich halte ja sonst von der Bibel nicht viel, sagen viele. Joschka Fischer, unser früher Außenminister, der hat immer gesagt, ich halte nicht viel vom Wort Gottes, aber die Bergpredigt. Ich möchte nach der Bergpredigt leben. Ausgerechnet in der Bergpredigt, wo Jesus so detailliert gesprochen hat, dass in meinem Herzen das Böse drin sitzt und dass wir meinen, wir könnten das Gute tun. Und das geht doch gar nicht, wenn du deinen Bruder hast, dann ist das doch in deinem Herzen drin. Und wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Wie hat Jesus das Gesetz Gottes so genau ausgelegt, dass es uns zerbricht? Vor Gott ist kein Mensch gerecht. Und das größte Problem ist nicht die Umweltkatastrophe und nicht die Klimakatastrophe, sondern dass der Zorn Gottes über der Welt liegt. Und dass wir Menschen blind sind, mit allem guten Willen, wir können Gottes Wort gar nicht verstehen, weil wir immer meinen, ach, das können wir ja alles, das machen wir. Wir sehen nicht, wie verderbt unser Herz ist, unser Blick für die Realitäten weg sind. Und dann ist so herrlich, dass die Bibel uns von den ersten Blättern der Bibel aus immer wieder zeigt, dass ganz, ganz große Gottes Liebe sucht uns. Und er möchte unser Leben heilen. Und das wichtigste Organ, das wir haben, ist das Hören, nicht das Sehen mit den Augen. Unsere Augen sind blind. Wir sehen viele Schönheiten der Welt, aber wir sehen die Herrlichkeit Gottes nicht und die Heiligkeit Gottes nicht. Und darum ist so wichtig, dass wir hören. Und so hat Gott von Anfang Menschen gerufen. Abraham, Adam, wo bist du? Hat sie gerufen. David und Simson und wie sie alle hießen, die Propheten, durch sein Wort hat er sie gerufen und es ist ein Wort der großen Liebe, dass Gott Versöhnung schaffen will und Friede schaffen will. Und das verstehen nur Menschen, die das merken. Ich selber kann das nicht. Ich bin von der Gnade Gottes abhängig. Und mir ist das so groß, wie das in unseren Tagen immer wieder geschehen ist, wie das Wort Gottes durch die Welt gelaufen ist. und Menschen aufgewacht sind. Es war nach den Napoleonischen Kriegen, droben in Memmingen. Da war ein katholischer Kaplan und er saß am Sterbebett einer frommen Christenfrau. Und er hat sie getröstet und hat gesagt, Sie können ja gut sterben. Sie haben ja keinen Gottesdienst ausgelassen und Sie haben ja in Ihrem Leben so viel Gutes getan. Und da guckt diese sterbende Frau diesen katholischen Kaplan nur mit großen Augen an und sagt, Herr Kaplan, das rettet mich doch nicht vor dem heiligen Gott. Und ich sage, was denn dann? Dann sagt sie, Jesus Christus, für mich am Kreuz gestorben. Die Frau starb, aber es gab bei dem Martin Bosch eine ganz große Entdeckung der Bibel. Und das brauchen wir immer wieder in jeder Generation ganz neu. Es waren damals 50 katholische Kapläne, die zum lebendigen Glauben an Jesus durchgebrochen sind. Einige sind in der katholischen Kirche geblieben, wie Bischof Seiler, der für seine Freunde, die auch das Heil in Jesus ergriffen haben, die Hilfe gegeben haben, aber auch Henhöfer, der Erweckungsprediger von Baden, gehört dazu. Und wir kennen sie alle, Ignaz Lindl, der damals nach Odessa ging, Johannes Gosnach, ein katholischer Priester. Er wurde seelsorgerlich betreut von Kaufmann Kissling. Kaufmann in Nürnberg, das war ein Zentrum des Reiches Gottes. Ja, in den toten Zeiten, wo in den Kirchen gar kein geistliches Leben war, da waren es immer wieder wache Christen. Und der Kaufmann Kissling, der hat sich um die Salzburger bemüht und der hat sich um alle aufbrechenden Anfänge des Reiches Gottes bemüht. Und als er hörte, der Johannes Gosnach, ein katholischer Priester, ist zum Glauben gekommen, hat er gesagt, bloß nicht evangelisch werden. Die evangelische Kirche ist genauso schwarz wie die katholische. Bleib du ein Jesus-Zeuge. Und der Johannes Gosnach ist dann nach Petersburg gegangen, wo er eine ganz große Bibelstunde aufgebaut hat, bis er auch aus Russland weichen musste, damals, als die Feindschaft gegen das Bibelevangelium so groß wurde. Und er ist dann nach Berlin gegangen, an die Bethlehemskirche, gleich beim Checkpoint Charlie. Das war ein Zentrum der Glaubensflüchtlinge, schon aus der Tschechei, aus Prag, aus der hussitischen Erweckung. Und dort hat Johannes Gosnach gewirkt und wir lesen in den Abendandachten nimmer so gern das Schatzkästlein von Johannes Gosnach, eins der kostbarsten Bücher evangelischen Glaubens. Und das ist so wunderbar, wie das Wort Gottes Menschen verändert und erneuert. Mich hat das immer interessiert, wie das Evangelium das macht. Das Evangelium, das Wort Gottes hat so eine Kraft. Woher kommt das denn? Das Wort Gottes ist von Menschen geschrieben, aber, so steht es dann schon im 1. Petrusbrief, 2. Petrusbrief, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, dass der Heilige Geist durch Menschen geschrieben hat, dass das Wort Gottes inspiriert ist vom Heiligen Geist. Das Interessante ist ja, wenn Sie das Wort Gottes lesen, dass es auf einmal eine Kraft wird, die in Ihrem Herzen wirkt. Dass das ein Samenkorn ist, das aufgeht, oft erst nach Jahren, das eine Dynamik entfaltet und das in ihrem Leben viel stärker ist als all die schrecklichen Angewohnheiten der Sünde und des Bösen, das in unserem Herzen wohnt, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, von Gott neu geschaffen sei, eine Neugeburt wird, das kann nur das Wort Gottes schaffen. Im 1. Petrusbrief steht da so schön drin, ihr seid neugeboren, aus dem Samen des Wortes Gottes, Neugeburt. Der Heilige Geist wirkt durch das Wort Gottes. Und das ist so herrlich, wenn Sie nur einen kleinen Bibelkreis haben. Zerreden Sie mit Ihren Worten nie die Kraft des Wortes Gottes, sondern ringen Sie miteinander und sagen, Herr, ich will doch deine Kraft erleben, dein Wort Gottes. Ich bin ja aufgewachsen in Württemberg im schwäbischen Pietismus. Und das war für mich immer ganz groß in den Gemeinschaftsstunden, wenn sie da gesessen sind, Bauern, Handwerker, Lehrer, und wie die das Wort Gottes ausgelegt haben. In einer Tiefe, in einer praktischen Beziehung, und wie man das gesehen hat, wie das war, uns hat es als Kinder immer beeindruckt, am Sonntag, wenn das Gewitter aufzog, die sind nicht hinausgefahren mit ihren Leiterwagen. Aber sie haben am Ende mehr gehabt auf ihren Äckern als die anderen, die um ihr Leben sorgten. Sie sind nach dem Wort Gottes, waren sie gelebt und haben erfahren, das war ihnen das Allergrößte. Es war ja einst die Frau, die Stuttgart so geprägt hat, die Charlotte Reilen, eine Geschäftsfrau, die dort, wo der Bräuninger seinen schönen Aufzug hat, dort hat sie ihr Geschäftshaus gehabt mit ihrem Mann zusammen. Und sie ist über dem Tod eines Kindes in der Diphtherie erst zum lebendigen Glauben durchgebrochen. Das ist eine Art des Wortes Gottes, dass wir manchmal tief geführt werden, bis wir das Wort Gottes überhaupt verstehen. Und ihr Mann hat gesagt, ich kann nicht mit der geisteskranken Frau zusammenleben. Die spinnt doch. Er ist nach Amerika gegangen. Das war damals 1848 der große Freiheitstraum. Und in Amerika in einer Evangelisation hat Gott ihn auch gefunden. Die haben 50 diakonische Werke in Stuttgart gegründet, Missionsvereinigungen, ein Mädchengymnasium. Das haben die erkannt. Die Mädchen brauchen Bildung. Aber immer von Jesus her geprägt, mit dem Wort Gottes muss eine Erneuerung geschehen. Die haben sich um Mägde und Knechte gekümmert. Die haben Kindergottesdienst begonnen, wo die Kirchen noch gar nicht dran gedacht haben, weil das Wort Gottes einen lebendig macht und einen erneuert und verändert, dass wir etwas tun konnten. Und diese Charlotte Reulen, die hat ja einen Maler beauftragt, dieses Bild vom breiten und schmalen Weg zu malen, das sie alle kennen. Und das oben, die Eisenbahn, die in die Hölle hineinführt. Und da gibt's dumme Leute bei uns, die sagen, dass die Technikfeindlichkeit des Pietismus, haben die eine Ahnung. Die großen Entdecker, gehen Sie mal ins alte Schloss in Stuttgart, wo es heißt, der größte Mechaniker und Entdecker des 18. Jahrhunderts war Philipp Matthäus Hahn, der große Prediger, Erweckungsprediger mit seinen Uhrenfabrikationen, was der gewirkt hat mit seinem Leben. Nein, die sind nicht Technikfeinde, aber sie hat gesagt, der Sonntag wird kaputt gemacht. Wir machen durch unser Ausflugsverhalten das nicht mehr, dass wir sonntags Zeit haben fürs Wort Gottes, dass wir uns nachmittags treffen können, auch nach dem Gottesdienst und noch zusammen sind und das Wort Gottes miteinander studieren. Mich hat das immer beeindruckt, wie unsere schwäbischen Aussiedler, die einst nach Südrussland ausgewandert sind. Sie sind ausgewandert, weil hier in der Kirche so arg der Rationalismus da war. Das ganze Gesangbuch wurde umgeschrieben. Man wollte nur noch dem menschlichen Verstand die Ehre geben. Nur was der Mensch kann, ist groß. Nicht mehr was das Wort Gottes war. Es gibt gar keine Wunder Gottes. Und dann sind sie ausgewandert und haben gesagt, um unseres Glaubens willen wollen wir dort nach Südrussland gehen. Das sind die Vorfahren der russischen Gemeinden, die jetzt wieder zurückkommen von den Aussiedlergemeinden gewesen. Und da war in Rietenau bei Backnang ein junger Vikar, Eduard Wüst, er war das Sorgenkind der Familie gewesen. Die Mutter wollte, er sollte Theologie studieren, aber das ging nicht gut. Er war schon im Karzer mehrmals in seiner Studienzeit. Und als er dann Vikar wurde, hat man nicht gewusst, wie das gut gehen soll mit so einem liederlichen Menschen, der da in den Pfarrdienst hineintritt. Und dort in Rietenau hatte die Leute getroffen von der Hahnschen Gemeinschaft, Michael Hahn. Da waren lauter junge Leute, die das Wort der Bibel gelesen haben. Das hat den jungen Menschen, den Eduard Wüst, so bewegt, dass er getrieben war. Mein Leben muss sich ändern. Ich muss das Steuer herumreißen. Das Wort Gottes verändert mich und macht mich neu. Und er hat dann gleich junge Leute gesammelt und da war im Ort ein Gelähmter, der das Haus nicht verlassen kann. Er hat gesagt, dann gehen wir zu dem hin und machen bei dem eine Bibelstunde im Haus. Aber das hat der Kirchenleitung nicht gefallen. Eine Versammlung ohne theologische Aufsicht und Kontrolle, da ist immer Verdacht da. Ah, da stimmt was nicht, von wegen. Und dann hat man den Eduard Wüst entfernt aus dem kirchlichen Dienst. Er durfte seine Ausbildung nicht fertig machen. Und er war ganz verzweifelt und er ist zu den Brüder nach Korntal gegangen, die Brüdergemeinde Korntal war dort einige Jahrzehnte alt. Er hat gesagt, was können wir denn tun? Ich habe ja keinen Job mehr. Und dann haben die gesagt, wir haben gerade Briefe bekommen vom Asowschen Meer, dort in Südrussland, wo diese Aussiedler sind. Die suchen einen Verkündiger. Und Er hat sich vorbereitet auf die Aufgabe, hat in verschiedenen Kirchen noch Versammlungen gehalten und hat dort auch die Missstände in den Gemeinden gerügt. Er hat gesagt, die gehen zum Abendmahl wie die Gänse zum Schweinetrog. Aber damals im Schwäbischen Tagblatt hat man ihn zerrissen. Was ist das für ein furchtbarer Prediger? Was will denn der? Man hat die Polizei ihm auf den Hals gehetzt und hat gesagt, den muss man kontrollieren, der ist illegale Spenden sammeln, weil er für seine Ausreise die Donau abwärts das Geld gesammelt hat. Aber dieser Eduard Wüst hat nur mit der Predigt des Evangeliums in 11 Jahren dort unten am Asowschen Meer erreicht, dass diese Aussiedlergemeinden, die dort waren, auf einmal sich total verändert haben. Schon mit dem ersten Gottesdienst begann, da war ein Ältester der Mennonitengemeinde dabei, der hat gesagt, wir brauchen eine Reformbewegung. Dort entstand die Reformbewegung der Mennonitenbrüdergemeinde. So waren sie ergriffen vom Wort Gottes. Wir müssen doch nach der Bibel leben. Sie haben die Hausandacht dort eingeführt. In Jahren gab es keine Strafsachen mehr in diesen Gemeinden der Aussiedler. Die haben sich um die Judendörfer, die verarmten Judendörfer gekümmert. Sie haben für die muslimischen Tataren Getreide gesammelt. Und sie haben auf einmal etwas entdeckt von einer lebendigen Gemeinde, die entsteht, wenn man das Wort Gottes hat. Ich bin so froh, dass gerade in der Bergpredigt Jesus das so klar gesagt hat. Selig seid ihr, wenn ihr es tut. Das Wort Gottes muss man tun, umsetzen. Und dort erzählt Jesus, dass wenn er kommt, viele an der Türe klopfen und sagen, Herr, tu uns die Türe auf. Wir haben in deinem Namen geweissagt. Wir haben in deinem Namen Wunder getan. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Warum tut ihr nicht, was ich euch sage? Das Wort Gottes ist erst dann wirksam in unserem Leben, wenn wir es gehorsam tun und umsetzen. Und dann sagt Jesus, dann ist das ein Felsengrund unter unseren Füßen. Das ist das Fundament, auf dem man sicher stehen kann. Wer sein Lebenshaus auf Sand baut, der wird erleben, dass der kleinste Sturm und die kleinste Erschütterung und Not er schon umwirft. Aber wer sein Haus auf den Felsengrund des Wortes Gottes baut, der kann leben und wirken. Der hat das Heil gefunden, das ist so wichtig. Dort unten in Südrussland ist ganz viel geschehen, da sind viele Gemeinschaftsstunden entstanden. Ich habe ja immer wieder Angst bei unseren Hauskreisen. Ich habe immer wieder unseren Gemeinden gesagt, passt auf, dass unsere Hauskreise nicht zu Schwatzstunden werden, wo wir über unsere kleinen Probleme reden. Das Benzin wird teurer und das Gas wird teurer und die Kinder in der Schule und was wir haben. Das Wort Gottes wollen wir studieren, was das Wort Gottes uns sagt. Und das ist so wunderbar, dass dort in diesen Gemeinschaftsstunden, die diese Siedler gegründet haben, die ukrainischen Landarbeiter zu den deutschen Siedlern gesagt haben, wie, was machen ihr da sonntagmittags? Aber da treffen wir uns und lesen das Wort Gottes. Und haben diese ukrainischen Landarbeiter gesagt, dürfen wir da auch kommen? Ja, dürft natürlich kommen. Und auf einmal wurden die Gemeinschaftsstunden Augenblicke, wo diese Ukrainer gekommen sind und die sind zum lebendigen Glauben gekommen. Die waren ergriffen vom Wort Gottes. Wissen Sie, für einen Menschen, der Gott nicht kennt, ist das Wort Gottes sowas Grandioses, dass Gott wirklich da ist, dass man ihn finden kann. Die hatten ja im Winter gar keine Arbeit. Die hatten ja nur im Sommer auf den Höfen gearbeitet. Und da war einer dieser Landarbeiter, der Rabuschapka, der hat sich seine ukrainische Bibel genommen, hat sie in den breiten Stiefelschaft gesteckt und dann ist er den Winter über durch die ukrainischen Dörfer gewandert und hat überall das Evangelium verkündet, eine Erweckung brach aus. Wissen Sie das? Das war in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts eine Erweckung, eine Frucht dieser schwäbischen Siedler dort unten in Südrussland. Und das war eine große Bewegung und gleichzeitig ist in Russland, oben in Petersburg, auch eine Erweckung ausgebrochen. Wie das Gott immer macht. Das sind einzelne Leute, die das auf dem Herzen tragen. Man will in unseren Tagen immer ja so schnell ganz Großes schaffen. Ich meine immer, dass im Evangelium das immer so ist, dass Gott die kleinen Anfänge segnet. Deshalb will ich Ihnen Mut machen, auch im Alter, machen Sie doch ein Bibelkreis bei Ihnen im Altenheim. Machen Sie es doch in Ihrer Gemeinde und laden Sie junge Leute zum Bibellesen ein. Was ist das oft gewaltig? Mein Schwiegervater, der später Landesbischof war, der Vater meiner Frau, der ist als 14-jähriger Junge aus einem gottlosen Hause eingeladen worden in das Geschäftshaus C.G. Zimmermann. Und der Chef hat gesagt, ich lade ein paar Schüler ein, lese mit denen der Bibel. Und da ist der junge Kerl zum Glauben gekommen. Wissen Sie, dass Sie die Kraft haben, wenn das Wort Gottes macht, nicht Ihre Redegabe. Aber zurück zu dem, was dort in Norden Russlands passiert ist. Da war ein englischer Lord im Krimkrieg. Das ist eine lange Geschichte, der Krimkrieg, nachdem die Türken dort in Russland den Krim wieder verlassen haben. Da war ein großer, schwerer Krieg, der war schwer todkrank. Der Lord Redstock, ein großer Graf von England. Und den hat das bewegt, was er dort erlebt hat in Russland. Und er hat es auf seinem Herzen getragen. Ich wollte gern in Russland, dass das Evangelium verbreitet wird. Russland ist ja eine orthodoxe Kirche. Aber in Russland gab es keine Bibelverbreitung. Es gab nur eine ganz kurze Zeit unter dem Zar Alexander, das war wieder zur Zeit der Napoleonischen Kriege, wo wenige Jahre eine Bibelgesellschaft erlaubt wurde. Es war die ganz kurze Zeit, wo das Evangelium in Russland geleuchtet hat. Sie müssen immer wissen, es gibt nur geistliches Leben, wo das Wort Gottes verbreitet ist. Es gibt Erweckung nur, wo das Wort Gottes bekannt ist, wo man es ausgebreitet hat. Und dieser Lord Redstock traf in Paris bei der Weltausstellung zwei russische Fürstinnen, die waren sehr gebeugt, weil eine ihr Kind verloren hat, die war sehr in der Trauer. Und der Lord Redstock hat dort in Paris gemerkt, die sind offen für den Trost des Evangeliums. Die brauchen Jesus und das Evangelium. Und er hat gesagt, darf ich nicht nach Russland kommen und euch in Petersburg das Evangelium verkünden? Er konnte nicht einmal Russisch, er konnte nur Englisch. Und dort in den großen Palais in Petersburg, der Fürstenhäuser, dort wurde er eingeladen. Und das war strikt verboten von der zaristischen Geheimpolizei. Und der Lord Redstock war ein kleiner Mann, das ist ja so toll, solche Reichsgottesgeschichten, ein kleiner Mann. Der stand in der Mittelsäule von den großen Sälen, wo die Banketts gefeiert wurde. Und hat sein Testament rausgezogen, er gehörte zu der Brüderversammlung und hat das Evangelium ausgelegt. Und dann hat er gesagt, jetzt knien wir alle nieder und beten. Und dann sind die großen Herrschaften niedergekniet. Und bald haben die Kutscher gesagt, dürfen wir auch kommen und die Diener. Und da ist etwas passiert, was in der russischen Gesellschaft völlig undenkbar war zur Zarenzeit, dass die Fürsten knieten neben Stallknecht und den Herrn Jesus gefunden haben. Und da war einer der reichsten Männer damals, Oberst Paschko, der hat Kupferbergwerke im Ural besessen. Und dieser Oberst Paschko, der hat gesagt, nein, ich gehe nicht zur Versammlung. Die Frau ging dahin, die war ergriffen, aber wie kriegt sie ihren Mann hier dazu? Die Frauen sind ja klug und listig. Und dann hat sie gesagt, wir laden einfach in unser Palais ein. Das war eines der tollsten Palais von Petersburg. Und jetzt musste Oberst Paschko auch dabei sein. Und das Wort Gottes hat ihn getroffen. Und das ist der Herr, der tut das bis heute noch, dass sein Wort redet zu Menschen. Dieser Oberst Paschko für seine Bekehrung zu Jesus wurde des Landes verwiesen, hat all seine Reichtümer verlassen müssen. Graf Bobrinsky, der Verkehrsminister damals, muss das Land verlassen. Graf Korff, einer der führenden Kräfte, muss das Land verlassen. Die haben damals nur geplant gehabt, eine Konferenz zu machen von Petersburg aus mit den Erweckten von Südrussland, mit diesen ukrainischen Bauern. Was wäre in Russland geworden, wenn diese geistliche Revolution gesiegt hätte? Nein, sie wurden alle des Landes verwiesen. Viele sind in Straflagern gelandet. Nur eine Fürstin wurde damals noch erlaubt. Das war die Fürstin Liwin, eine Baltin, auch in Petersburg mit ihrem großen Palais. Und als einer der staatlichen Religionsbehörde der orthodoxen Kirche sagte, ja, aber die Fürstin Lieven ist ja noch da. Und dann sagt er, tastet mir meine Witwen nicht an. Gott hat sie die Hand drüber gehalten. Die Fürstin Lieven ist in Korntal beerdigt. Sie ist damals als arme Frau ausgewiesen worden mit der kommunistischen Revolution, hat in Paris gelebt und dann in Korntal bei Licht im Osten mitgeholfen, das Evangelium auszubreiten. Der höchste Adel, den wir in unserem Leben haben, ist, dass Jesus uns berufen hat und dass das Evangelium uns beruft. Und wenn Sie einmal die Geschichte verfolgen, wie das war in der Erweckung bei uns in Württemberg, es war die Bibel. In Tübingen waren die Gurken. Man erzählt sich immer so üble Witze über die Weinbauern von Tübingen, die Gurken. Und die sagten zu ihrem Pfarrer, das hat doch keinen Sinn, wenn wir jetzt in die Kirche gehen. Das sieht so komisch aus, dürfen wir uns nicht treffen in einem Weinberghäuschen, in unseren Weinbergen. Wir wollen miteinander Bibel lesen. Das haben sie gemacht, bis die Polizei kam und eingeschritten ist. Man hat immer Angst gehabt vor dem geistlichen Feuer, das ausbricht, aber Sie müssen wieder merken, nichts ist für unsere junge Generation so lebendig wie das Wort Gottes, weil der lebendige Gott zu Menschen redet und die Herzen aufbricht und etwas geschieht. Im Siegerland war es ein Bibelbote. Ja, das ist ganz schlimm, wenn man heute dran denkt. In Frankreich hat nur jede 10. Familie überhaupt eine Bibel im Haus, oder noch weniger. Oder Belgien ist das am wenigsten evangelisierte Land Europas. Wie sieht es in unseren Ländern aus? Wo liest man noch die Bibel? Aber das ist so wichtig, dass wir Mut machen, Einzelne aufzurufen. Das gibt eine Revolution. Und da war es ein junger Mann, der konnte nicht in den Pfarrdienst gehen, weil er gesundheitlich angeschlagen war. Und dann wurde er Bibelkolporteur. Der ist mit der Bibel rumgereist und hat in Häusern angeboten, die Bibel zu verbreiten. Und dann ist er nach Oberschelden gekommen. Und dort waren Leute, die waren offen und die haben gesagt, wir treffen uns abends und lesen in der Bibel. Und das gab großen Aufruhr. Als der Bürgermeister da erfahren hat, hat er den Büttel geschickt. Das musst du kontrollieren, was da Staatsgefährdendes passiert. Und er hat sich unters Fenster gesetzt, war im Sommer und die Fenster waren offen und hat zugehört. Und der Polizist Dorfbüttel war so ergriffen vom Wort Gottes, dass am nächsten Mal er schon in der Versammlung drin war. Und der Bürgermeister, als er es erfahren hat, jetzt macht er da auch noch mit bei den Erweckten, dann hat er sich selber unters Fenster gesetzt und wollte hören, was da Staatsgefährdendes läuft. Aber wie das Gott so manchmal macht, da wurde seine Tochter todkrank. Und auf einmal durch das ganze Leid war er offen für das Evangelium. So ist die Siegerländer Erweckung entstanden, aus ganz kleinen Erweckungen. Und alles, was Gott in unserer Welt gewirkt hat, ist immer aus dem Wort Gottes entstanden. Wissen Sie, als Gott diese Welt geschaffen hat, da sprach er und es geschah. Und die Planeten standen auf ihren Bahnen und sie haben bis heute diese große Kraft. Wir reden nicht von Natur, wir reden von der Schöpfung Gottes. Was ist dein Leben, was Gott geschaffen hat, durch den Fall es werde und Gott schuf? Was kann Gott in deinem Leben wirken? Was hat Gott gewirkt? Schwache Leute waren es immer, damit die Kraft Gottes in deinem Leben zum Zuge kommt und das geschieht immer. Durch das Wort Gottes, durch was denn sonst? Erneuerung, neues Leben. Und da ist Neues entstanden. 1990 war ja die große Wende, die Sowjetunion zerfiel. Und die großen Missionare haben immer gesagt, die letzte große Aufgabe der Weltmission ist Zentralasien. Das wussten viele Christen nicht. Samuel Zwemer, das ist der Mann, der in der muslimischen Welt von Nahost, man sagte zu ihm damals, eine Dampfmaschine in Knickebocker sei, ein mutiger Mann, der hat gesagt, wir brauchen junge Leute, die nach Mekka gehen und das Evangelium nach Mekka tragen. Dieser Samuel Zwemer ist schuld, dass sich heute im Libanon so viele christliche Schulen befinden und dass am Tahrirplatz in Ägypten die große evangelische Kirche ist, wo am Sonntag Hunderte von Ärzten und Rechtsanwälten sind, alles Bibelleute. In Ägypten gibt es eine große evangelische Glaubensgemeinde in der presbyterianischen Kirche, großes Leben, auch die Bibelanstalt in Ägypten, auch das, was in der koptischen Kirche aufgebrochen ist. Aber dort, in diesem Ägypten, was dort entstanden ist, dort, wo der Samuel Zwemer gewirkt hat, das war ein großer Traum, hat immer gesagt, das Größte ist noch, wo das Evangelium noch nie verkündet wurde, ist Zentralasien. Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan. Keine Verkündigung des Evangeliums. Da finden Sie in Almaty eine große orthodoxe Kirche, aber nur für die Russen. Wir haben bei Licht im Osten immer gefragt, wer hat uns denn einen Kasachen, der die Sendungen von Transworld Radio in der Originalsprache sprechen kann? Und wir kannten in ganz Deutschland keinen Kasachen, der von Geburt aus die Sprache sprechen konnte. Das ist ja wichtig, wenn man das Evangelium durch den Rundfunk weitertrifft. Da haben wir einen weißen Knaben gefunden, der schon erwachsen war, der in der Jurte aufgewachsen war, der schon lang beim Herrn, der ist dort oben in Minden gewesen, hat die Sendungen von Transworld Radio damals gesprochen in Kasachisch. Aber wir haben keine Frucht gehört und wir haben unsere russischen Aussiedler bei den Missionskonferenzen immer gesagt, was macht denn ihr damit, diese Kasachen, Kirgisen, das Evangelium predigen? Da haben die immer gesagt, wenn die trampen, wir nehmen sie nicht im Auto mit, die riechen so. Knoblauch und sie waschen sich vielleicht schlecht, so wie das oft bei uns ein Abhaltungsgrund ist. Jeder Mensch riecht ja. Wissen Sie das? Ich kann ihn nicht riechen. Wir riechen bloß unsere eigene Ausdünstung nicht. Die Fremden riechen das immer ganz schnell, auch wenn sie unser Haus betreten. Aber die konnten die nicht riechen. Und mit der Wende 1990 waren es zwei Deutsche, Franz Thiessen in Almaty und Heinrich Voth in Bischkek in Kirgisien. Die haben gesagt, wir gehen nicht. Diese Kirgisen, Kasachen, Usbeken sind alles Muslime. Und die kamen immer wieder zu uns von Hilfebrüdern und sagten, gebt uns Bibelteile. Wir möchten das verleihen. Ich sagte, hör doch auf mit dem Blödsinn. Die nehmen das doch bloß zum Anzünden vom Ofen, Papier. Wir wissen doch, wie das bei uns ist, wenn irgendwo wir so Schriften kriegen, das lesen wir doch nicht. Doch, doch. Die Muslime lesen das. Und dass das Wunder passiert 1990. Der Heinrich Voth klingelt am Abend bei uns. Da ruft er so im Treppenhaus, wir haben drei Gemeinden. Das gibt's doch gar nicht. Es gibt doch gar keine gläubigen Kasachen. Doch. Dann hat er gesagt, jetzt haben wir schon 50 Gemeinden. Dann hat er mich eingeladen nach Almaty, da war ich noch bei Hilfe für Brüder, zu einer Konferenz. Da waren 450 einheimische Prediger, Kasachen, Kirgisen. Und in der übervollen Kirche saßen die und da hat er gesagt, liebe Schwester, vor drei Wochen wurde in Usbekistan dein Mann erschlagen als Evangelist. Wir machen weiter und verkünden das Evangelium, weil in Usbekistan immer eine schwere Verfolgung ist. Heute ist überall Verfolgung. In ganz Kasachstan, in ganz Kirgisistan. Die Versammlungen werden nicht genehmigt, aber die Gemeinden wachsen. Sie ahnen gar nicht, was für eine Ausbreitung ist. Und immer wieder 10.000 Bibelteile, die brauchen wir. Und das hat Gott gesegnet. Wenn Gott einmal den Schieber aufmacht und der Geist Gottes wirkt, dann kann kein Mensch bremsen. Die Sache ist einmal ausgemacht. Wo die Menschen sperren, da öffnet Jesus, dass es kracht. Wohl uns des feinen Herrn, das sagt Zinzendorf. Und so ist das mit dem Evangelium auch in dem Ort, wo Sie sind. Seien Sie ein Zeuge des Evangeliums. Und lesen Sie die herrlichen Geschichten, wie das geht. Heute unter den Moslems im Iran, wie die sagen, für uns ist das so groß, als wir zum ersten Mal von Jesus hörten und als wir das erste Mal ein neues Testament in der Hand haben. Sie haben immer gesagt, gibt nicht gleich ein neues Testament in die Hand. Erzählt, was ihr in Jesus habt. Bei den Buddhisten, was das in China bedeutet, bei den Sozialisten, was das in Kuba bedeutet, wo die Versammlungen überfüllt sind, lauter junge Prediger. Die Räume sind nicht registriert von der Regierung. 90% sind illegale Versammlungen, aber übervoll mit jungen Leuten. Es gibt überhaupt keinen Trost für den Menschen, der Leib und Seele gesund macht. Unsere Seele hungert nach dem lebendigen Gott. Und Sie wissen das. In den größten Krisen ihres Lebens. Ich wäre schier vergangen in meinem Elend, wenn das Wort Gottes mich nicht getröstet hätte. Und deshalb ist es so herrlich, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir die Bibel haben Und dass die Bibel, so wie sie da ist, obwohl sie bekämpft wurde von allen Theologen bis heute, wortwörtlich bei den Eskimos und bei den Japanern und im Iran, immer ist die gleiche Bibel. Und die Indianer, und sie sind glückselig, was sind sie froh an dieser Bibel? In Algerien ist mein Freund Yusuf, der leitet seit vielen Jahren eine Bibelschule für Konvertiten, für Muslime, die Christen geworden sind. Da sagten schon vor 20 Jahren die Polizei von Algerien, ihr braucht keinen Zaun, wir gucken, dass euch nichts passiert. Warum? Weil in Algerien über 100.000 Menschen durch den islamistischen Terror umgekommen sind. Und selbst der Innenminister hat gesagt, sie dürfen an jedem Ort Algeriens dürfen sie auf der Straße evangelisieren. Wissen Sie, dass das Evangelium heute so offen verkündigt werden kann? Was sind wir für träge Leute, dass wir das nicht fertig bringen? Und sie brauchen sich auch nicht ablehnen lassen, wenn irgendjemand die Nase hochzieht. Es ist ein Samenkorn, das aufgeht, das durchbricht, so wie bei Ihnen auch. Und das braucht Zeit und das Evangelium braucht Zeit. Himmel und Erde werden vergehen. Natürlich vergehen die, das wollen wir unseren jungen Freunden sagen. Himmel und Erde werden vergehen, aber die Jesusworte werden nicht vergehen. Die bleiben in alle Ewigkeit. Und das ist so wichtig, dass man sein Lebenshaus auf dieses Wort Gottes baut. Und wir wollen jetzt noch miteinander ein Lied singen, das mir so wichtig ist, 450. Das Lied stammt von Benjamin Schmolk, der damals in der schweren Christenverfolgung der Reformation in Schlesien, Sie lesen ja die Zeit 1672 bis 1737 gewirkt hat. Nur 3 Kirchen waren damals geöffnet. 12.000 Kirchen waren den Evangelischen weggenommen worden in Schlesien. Und der Benjamin Schmolk war einer dieser wenigen Heckenprediger, der hat die Leute gesammelt. Wunderbar, wenn Sie die Lieder von Benjamin Schmolk lesen. Aber hier ist das herrlichste Lied, das ich von ihm ganz besonders schätze. Amen, Amen, lauter Amen, hat es treuen Gottes Mund. Was Gott spricht, das geschieht. Und wir wissen, dass das Wort Gottes sich wortwörtlich erfüllt. Und wir werden einmal staunen, dass kein Häkchen vergeht am Wort Gottes und dass auch nichts in unserem Leben nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen soll. Wir sind so froh, dass wir ein Licht auf unserem Wege haben. Und der Psalm 119 verwendet noch so schöne Bilder. Wie sich ein Dieb freut, wenn er große Beute macht, so freue ich mich am Wort Gottes. Dass es ein Schatz ist, der mein Leben reich macht. Und wir singen diese 4, 5 Verse. Amen, Amen, lauter Amen. Du, unser Herr Jesus Christus, du bist das Wort Gottes. Ja und Amen aller Verheißungen. Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass es scheint, auch in der Dunkelheit dieser Welt. Und dass wir unsere Berufung sehen, deine Liebe, die Versöhnung, das Vaterhaus, das Heimkommen, wie du unser Leben heilst und dass uns niemand aus deiner Hand reißen kann. Lieber Herr, vergib uns, wo wir dein Wort auf der Seite liegen ließen. Wir wollen es jeden Tag neu am Anfang und am Ende des Tages haben, dass es uns leitet und führt, soll uns regieren. Und wir bitten dich, dass du auch unsere Lieben, für die wir Verantwortung tragen, dass sie das erkennen können, was dein Wort bedeutet. Wir danken dir auch für den Dienst der Bibelkonferenzstätte hier. Segne du auch die Gemeindearbeit und dass viele durch unser Zeugnis dich finden, dass die Augen geöffnet werden, dass die Herzen bekehrt werden, dass sie dein Wort hören können, dass die Finsternis weicht und wir das helle Licht des Evangeliums sehen können. Und wir danken dir auch, dass in der ganzen Welt heute dein Evangelium verbreitet ist. Du bist auch jetzt in den Verfolgungsländern und du tröstest auch die, die um deines Namens willen leiden. Ach, sie sind so herrlich reich, wo wir dein Wort haben und wo wir geborgen sind in deinen herrlichen Zusagen. Und nun bitten wir auch, dass du uns erhältst bei dir. Herr, bewahre uns vor dem Abfall von deinem Wort, vor der Verführung von deinem Wort. Wir bitten dich für alle Bibelschulen und Ausbildungsstätten, für alle Jugendwerke, für alle Gemeinden auch in dieser Stadt, dass sie nichts anderes suchen als dein Wort der Wahrheit. Und so befehlen wir uns dir an, auch für diesen Tag noch. Segne uns diesen restlichen Tag in deiner Gegenwart. Amen.